Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir beide hier in unserem Studio, Inka und ich, wir nehmen euch heute mit in eine Stadt, die uns sehr begeistert hat und in die wir definitiv bald wieder fahren werden. Es geht nämlich nach Kassel, wo im kommenden Sommer die 15. Documenta stattfinden wird.
Ja, und nach der Reise hier ist ja total klar, dass wir uns die auf jeden Fall anschauen werden. Aber vielleicht erstmal für alle, die uns noch nicht kennen, für die stellen wir uns erstmal vor. Mein Name ist Inka Schmeling.
Und ich bin Katrin Sander und wir beide reisen für das Reise- und Kulturmagazin Merian mit euch alle zwei Wochen im Kopf für eine gute halbe Stunde durch Deutschland und die Welt. Diesmal also Kassel. Ja, Inka, Kassel. Was sind die ersten drei Dinge, die dir bei Kassel einfallen?
Drei Dinge, Also, die Documenta auf jeden Fall, klar.
Einfach.
Genau, hast du mir schon vorgesagt sozusagen. Dann auf jeden Fall der Bergpark und vielleicht noch apropos Wilhelmshöhe, das ist dann auch schon das dritte, so eine kleine Kuriosität, die mich immer irgendwie verwundert hat, dieser Bahnhof am Rand der Stadt. Ich meine, selbst kleinere Städte haben doch einen ganz normalen Hauptbahnhof, warum nicht Kassel? Die Stadt hat ja immerhin gut 200.000 Einwohner.
Die Frage, die können wir ja gleich schon mal auflösen hier zum Anfang. Kassel hatte und hat auch immer noch einen Hauptbahnhof, der liegt auch mitten in der Stadt, aber das war und ist ein Kopfbahnhof. Und lange war der sehr, sehr wichtig. Klar, ne? Kassel liegt mitten in Deutschland. Dann kam der Zweite Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und diese Ost-West-Achse, die war schwierig. Stattdessen wurde diese Nord-Süd-Richtung immer wichtiger. Und da war dieser Kasseler Kopfbahnhof nicht so richtig praktisch, weil die Züge eben immer schneller werden sollten. Und deshalb hat die Stadt sich dann entschieden, den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ganz im Westen auszubauen und zum Fernbahnhof zu machen. Und deswegen sind wir beide jetzt hier.
Genau, da sind wir angekommen und von da aus fahren wir dann einfach mal mit der Straßenbahn rein ins Zentrum, in die Stadt. Immer die Wilhelmshöher Allee entlang. Sag mal, aber den Hauptbahnhof, den gibt's schon immer noch, ne?
Ja, den gibt's noch und der ist eigentlich jetzt so ganz gemütlich, also wenig Verkehr, dafür aber ganz schön viel Kultur. Der Hauptbahnhof von Kassel, der ist nämlich heute ganz offiziell Kulturbahnhof. Es gibt dort Galerien, Programmkino und so einiges an Art Spaces, die von ganz verschiedenen Projekten bespielt werden. Aber klar, auch Züge fahren hier noch.
Okay, also Kassel und die Kunst, das fängt schon am Bahnhof an. Aber ja, weißt du was, bevor wir hier so richtig in die Kulturszene und auch in diese ganze Documenta-Vorbereitung einsteigen, würde ich ja irgendwie ganz gerne als erstes mal so ein Gefühl für die Stadt kriegen. Kassel hat's ja im Zweiten Weltkrieg echt hart getroffen. Von der Altstadt ist eigentlich nichts übrig geblieben, muss man sagen.
Ja, leider. Kassel muss früher eine ganz zauberhafte Altstadt gehabt haben. Ganz viel Fachwerk überall. Aber dieses Fachwerk hat eben auch gebrannt wie Zunder. Und deswegen ist Kassel heute wiederum ein Paradebeispiel für geschlossene Ensembles von 50er-Jahre-Architektur.
Das hast du jetzt aber sehr charmant ausgedrückt, Katrin.
Ja,
ne?
Und es stimmt.
Ja, stimmt. Du hast schon recht. Es ist tatsächlich, ja, es hat tatsächlich auch was relativ Cooles, finde ich, ne, wenn man sich hier so umschaut. Dieses Funktionale der 50er, diese geraden Linien. Das war ja eine Zeit lang ganz schön in Verruf geraten, aber es kommt wieder, so ein kleiner Retro-Trend. Und da hat Kassel tatsächlich echt eine ganz besondere Kulisse zu bieten.
Wobei, Inka, es gibt schon auch noch das andere Kassel, also so eins mit schönen Altbauten und Gründerzeitfassaden, die findet man hier auch. Nur eben nicht so leicht im Zentrum, sondern im vorderen Westen. Und dahin, da gehen wir beide jetzt mal zuerst, denn der vordere Westen, der ist nicht nur wirklich hübsch, der ist auch ein echt charmantes Flanierviertel, kann man sagen, mit so hübschen Läden und Cafés. Und wenn du sagst, du möchtest ein Gefühl für die Stadt bekommen, dann ist das genau die richtige Ecke.
Ach, das ist doch toll. Dann gehen wir jetzt zum Start einfach mal so ein bisschen bummeln und da können wir gleich hier hinterm Rathaus ein Stück hochgehen und dann die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Das ist auch nur eine Viertelstunde zu Fuß.
Das finde ich ja immer toll an Städten dieser Größe, dass man da so ganz problemlos von Viertel zu Fuß laufen kann.
Ja, und der Weg, der ist auch wirklich absolut simpel. Einfach immer nur die Friedrich-Ebert-Straße entlang Richtung Bebelplatz. Und dann sind wir auch schon ganz schnell da, wo es ja anfängt mit den hübschen Gründerzeitbauten und vor allem auch mit echt ein paar sehr, sehr netten Läden. Also bin ja normalerweise jetzt nicht so scharf auf Shopping, aber die Geschäfte hier, die sind echt sehr sympathisch.
Dann besuchen wir doch jetzt mal eins, das hier schon richtig lange ist. Denn dass diese Ecke hier so interessant und attraktiv ist, das war nicht immer so. Das hat sich entwickelt, weil Menschen wie Petra Meier an dieses Viertel geglaubt haben. Sie hat hier ihr Geschäft, es heißt Habselig, und Petra Meier verkauft dort Mode, Schuhe, Accessoires, aber eben nicht so das Übliche. Ne? Sie hat ein ganz besonderes Händchen für ein außergewöhnliches, tolles Sortiment. Bei ihr findet man viele kleinere Labels, tolle Kleider, und es macht echt Lust, hier ein bisschen rumzustöbern und zu schauen. Petra, sag mal, deinen Laden, den gibt's jetzt schon seit 11 Jahren. Du bist quasi eine Pionierin hier im Vorderen Westen. Wie war das damals hier im Viertel?
Ich glaube schon, dass es viele mutig fanden, hier zu eröffnen, aber ich habe da eigentlich immer an diesen Standort geglaubt, so, weil das einfach, weil der einfach Flair hat. Und irgendjemand muss ja anfangen.
Und sag mal, Petra, was macht denn für dich den Charme dieser Ecke aus?
Das sind schon die Häuser, die es hier noch gibt, dass einfach so viel alter Bestand noch da ist, und da hat man so eine Vorstellung, wie Kassel auch mal war. Also Kassel hat jetzt schon auch, finde ich, seinen besonderen Charme durch die 50er-Jahre-Bauten. Das hat schon auch was sehr, sehr Besonderes. Aber hier hat man noch eher so den Eindruck von früher. Das finde ich einfach sehr, sehr interessant hier. Und es ist einfach so, hat einfach so ein bisschen Kiez-Charakter.
Wie funktioniert das, wenn so ein Quartier wie dieses hier sich entwickelt? Arbeitet man da zusammen? Entsteht da sowas wie ein Netzwerk?
Ja, das ist dann tatsächlich entstanden, weil es gab dann so die Mitte und vorne den Bebelplatz. Und diesen, ja, undefinierten Raum dazwischen. Und da gab's schon, glaube ich, Händlergemeinschaften in der Mitte, sowohl wie am Bebelplatz. Und dann hat sich hier auch was entwickelt, weil dann doch zunehmend auch sich immer mehr auch getraut haben, hier ihr Geschäft zu eröffnen. Und daraus hat sich dann schon auch wieder auch eine Gemeinschaft entwickelt. Und schon auch so, dass man auch ein Stück weit auch zusammenarbeiten kann. Aber das kam dann so mit der Zeit.
Oh, danke, Petra, für den netten Besuch bei dir. Du hast uns als neue treue Kundin gewonnen, ganz sicher. Denn ja, wir könnten hier echt jetzt locker noch ein Stündchen verbringen und uns alles angucken, was es hier so gibt in den Regalen. Aber, Katrin, wir sind noch nicht mal bis zum Bebelplatz gekommen hier.
Ja, das stimmt. Danke, Petra. Und wir beide, wir streifen jetzt noch mal ein bisschen weiter durch den Vorderen Westen. Wir können ja jetzt nicht an jeder netten Adresse Station machen, Inka. Aber es gibt doch so ein paar Läden, an denen können wir auch nicht einfach vorbeigehen. Zum Beispiel Rotopolpress, hier, auch in der Friedrich-Ebert-Straße.
Ja, das ist echt total nett. Das ist so ein kleiner, feiner Verlag mit einem eigenen Laden. Und der Verlag, der hat sich ganz aufs grafische Erzählen spezialisiert. Also man findet hier Comics, Graphic Novels, tolle Kinderbücher, aber auch hier, ja, so ein sehr ausgewähltes, sehr besonderes Sortiment. Und man merkt sofort, die Leute hier, die sind echt mit Herzblut dabei. Die wissen genau, was sie da verkaufen, haben die Bücher selber gelesen und ja, stehen voll dahinter. Und sowas ist ja echt immer nett, ne?
Ja, und das macht auch diese Ecke hier aus, ne? Ganz viele inhabergeführte Läden und darunter so echt einige mit einem kreativen, künstlerischen Twist. Bei Rotopolpress, da stehen ja auch die Siebdruckmaschinen in den hinteren Räumen oder hier direkt am Bebelplatz.
Ah, wir haben ihn erreicht.
Naja, okay, wir sind zumindest am Anfang. Und genau da liegt Prisma. Das ist ein Laden, den haben 7 Kunsthandwerkerinnen aus Kassel zusammen eröffnet.
Ja, und nicht nur das, nicht nur die 7, ne? Manchmal holen die sich auch noch weitere Gäste dazu und ja, verkaufen dann hier ihre verschiedenen Arbeiten. Und das sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Sachen, weil die 7 auch aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Also man findet hier Mode, aber auch Schmuck oder Postkarten zum Beispiel von der Illustratorin Barbara Hermanowski, die uns ja jetzt hier nochmal so ein bisschen was von ihrem Projekt erzählt hat.
Genau, sie hat gesagt, einmal Kassels Friedrich-Ebert-Straße rauf und runter bummeln und du siehst mehr, als wenn du zum Einkaufen ins große Hannover fährst.
Das ist aber schon ein ganz schönes Hannover-Bashing, oder?
Na, ist aber nicht so gemeint, ne?
Ja, genau, man merkt einfach, dass sie diese Ecke selber total schätzt und ja, selbst über Hannover stellt.
Ja, zu Recht, man kann ja auch nicht nur schön shoppen, sondern auch sehr schön ausgehen, finde ich. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn wenn wir beide hier jetzt schon in Kassels Szeneviertel unterwegs sind, dann könnten wir uns doch auch gleich ein nettes Restaurant fürs Abendessen suchen, oder Inka?
Ja, vielleicht fragen wir sogar einfach mal Petra Meier, die hat uns ja vorhin schon so schön über dieses Viertel erzählt und die weiß doch bestimmt, was hier im Quartier besonders nett ist, oder? Petra, was wäre dein Tipp, was sind so deine Lieblingsadressen zum Abendessen hier im Vorderen Westen?
Das Chiringuito in der Nähe vom Bebelplatz, das ist eine Tapas-Bar und ganz unkompliziert und sehr herzlich. Ja, das hat schon auch so viel Wohlfühlcharakter dort. Und Enos Weinbar in der Goethestraße, das ist auch Vordere Westen, das ist jetzt auch, wenn man in die Richtung geht, das ist so ein, einfach so ein Lieblingsitaliener. Die machen auch, haben echt auch eine tolle Küche und tolle Weine, sind auch einfach wie halt Italiener, so sind einfach gute Gastgeber.
Danke, Petra. Das klingt nach einem echt netten Abendprogramm, finde ich. Ein paar Tapas vorweg und dann noch einen guten italienischen Wein.
Ja, perfekt zum Ankommen, würde ich sagen. Und Petra, wir wissen, du hast noch viel, viel mehr Tipps, aber die schreiben wir euch einfach in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. So wie übrigens alle Adressen und Tipps, die wir auf dieser Kopfreise ansteuern und empfehlen.
Genau, also entspannt euch, ihr müsst nichts mitschreiben. Ihr habt euer Kassel-Programm auf eurem Smartphone oder wo auch immer ihr uns hört. Wir beide, wir sagen jetzt schon mal Salute hier im Vorderen Westen und freuen uns auf den Samstag, an dem wir uns von einer Expertin erzählen lassen, was uns denn nun genau erwartet im nächsten Sommer bei der Documenta 15. Also bleibt dran, in ein paar Sekunden geht's weiter.
In dieser Pause möchten wir euch unsere aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. City Trips in Deutschland. Neben Kassel gibt's ja noch andere coole Städte in Deutschland und wir nehmen euch in dieser Ausgabe mit nach Freiburg, Münster, Dresden, Lübeck,
Aachen, Stuttgart, Leipzig. Die Liste ist lang und ihr findet die Ausgabe mit sehr vielen guten Tipps am Kiosk, im gut sortierten Buchhandel oder online auf merian-shop.de.
Guten Morgen, liebe Katrin. Ich hoffe, du bist jetzt nach dieser kurzen Pause voller Energie für eine geballte Ladung Kunst.
Na sicher, ich habe ja nur darauf gewartet, denn dafür ist Kassel berühmt, für die Kunst oder noch konkreter für zeitgenössische Kunst. Hier in der Stadt findet seit 1955 die heute ja bedeutendste Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunst statt, die Documenta. Alle 5 Jahre ist es soweit und das nächste Mal eben wieder ab Juni 22.
Ja, und man spürt das schon so richtig hier in der Stadt, oder? Die Spannung, die steigt. Überall werden noch letzte Bau- oder Sanierungsarbeiten gemacht, damit dann nächstes Jahr auch wirklich alles hübsch ist. Und Mittelpunkt dieser Documenta 15 im nächsten Jahr wird, wie immer, das Museum Fredericianum sein. Und komm, darum fangen wir doch beide einfach auch mal hier unsere Kunst- und Documenta-Runde an, vor diesem Gebäude, das auf den ersten Blick ja eigentlich so der pure Klassizismus ist. Aber innen drin wird zeitgenössische Kunst gezeigt, in immer neuen Ausstellungen.
Und das ja nicht nur zur Documenta, ne? Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das Haus hier, dem sieht man das heute nicht an, aber als das vor fast 250 Jahren hier am Friedrichsplatz eröffnet wurde, da war es das erste Gebäude überhaupt, das von Anfang an als Museum konzipiert wurde. Damals, da wollten die Landgrafen hier ihre Kunstschätze zeigen, also ihre Waffensammlungen, ihre Antikensammlungen, Korkmodelle, antiker Bauwerke, sogar einen ausgestopften Elefanten.
Ja, der steht heute im Naturkundemuseum der Stadt, im Otoneum. Und hier im Fredericianum, da gibt's seit der ersten Documenta 1955 Kunst zu sehen. Und ja, das ist Kunst, über die damaligen Landgrafen vermutlich ganz schön gestaunt hätten. Wir beide, wir sind jetzt hier verabredet mit Sabine Schormann. Sie ist seit 3 Jahren Generaldirektorin des Hauses und der Documenta. Und Frau Schormann, was sagen Sie denn? Passt das zusammen, dieser ja sehr gegenwartsbezogene Inhalt und dann dieses klassizistische Haus?
Und das ist ein sehr schöner Kontrast einfach, dass man in diesem klassizistischen Gebäude dann eben zeitgenössische Kunst findet, zeitgenössisches junges Theater findet, den Kunstverein findet und dann einfach verschiedene kulturelle Nutzungen unter einem Dach.
Sabine Schormann ist ja aber eben nicht nur Generaldirektorin des Fredericianums, sondern auch der Documenta. Und was an deren Ausstellungen und Projekten immer sehr spannend ist, sie bespielen viele Orte in der Stadt. Wo und wie, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Frau Schormann nimmt uns mit auf einen kleinen Spaziergang hier durch das Zentrum von Kassel.
Ja, vom Friedrichsplatz geht's in die Treppenstraße. Die wurde 1953 eingeweiht als erste Fußgängerzone Deutschlands. Noch so ein Superlativ.
Und das in einer Stadt, die ja nach dem Krieg eher fürs Auto aufgebaut wurde, ne?
Genau, ja, das Auto, das war eigentlich sehr en vogue beim Wiederaufbau von Kassel in den 50ern. Aber die Treppenstraße, die ist tatsächlich von Anfang an für die Fußgänger reserviert gewesen. Und ja, hier stehen wir jetzt auch gleich schon vor dem nächsten Haus, das bei der Documenta im nächsten Jahr eine große Rolle spielen wird, und zwar dem Ruru-Haus. Er sieht eigentlich nicht so nach klassischem Kunstmuseum aus. Was ist das denn für ein Haus, Frau Schormann?
Ein früheres Kaufhaus, bei dem Sportartikel verkauft wurden. und dass für die künstlerische Leitung der Documenta 15 Ruang Rupa so etwas wie Hauptquartier, Wohnzimmer ist und das auch jetzt schon bespielt wird und eben in der Documenta selber oder zur Documenta selber das Welcome Center der Documenta sein wird, wo ganz viele Menschen dann ein- und ausgehen werden und das ein ganz lebendiger Ort der Begegnung sein soll.
Ah, Ruang Rupa, die sollten wir noch mal kurz vorstellen, denn das ist was Besonderes. Die Documenta 15, die wird nämlich als erste nicht von einer Frau oder einem Mann kuratiert, sondern von einem Künstlerkollektiv. Ruang Rupa eben, die haben sich im Jahr 2000 in Indonesien gegründet. 10 Künstler gehören dazu, die sind gleichberechtigt. Sie haben auch schon andere Ausstellungen auf die Beine gestellt, aber das hier, das ist jetzt auch für Sie die größte.
Ja, und man merkt auch tatsächlich hier in Kassel, wenn man sich so unterhält über die Documenta, irgendwie sind dieses Mal auch alle noch mal einen Ticken mehr gespannt, ne, was die Documenta so bieten wird. Es ist nämlich tatsächlich doch was sehr Spezielles, mal so ein Kollektiv zu haben. Die Stadt, die fiebert da so richtig drauf hin. Und ganz besonders merkt man das bei den jungen Leuten. Frau Schaumann, was glauben Sie denn? Warum kam die Wahl von Ruang Rupa gerade bei, ja, ich sag mal, der Generation Fridays for Future so gut an?
Sie folgen ein ganz breites Ziel der Nachhaltigkeit, wo es um nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Werte geht. Sie setzen sich überhaupt mit Werten auseinander wie Humor, Unabhängigkeit, Großzügigkeit und so weiter und haben insgesamt auch andere Künstlerinnen und Künstler weltweit eingeladen, die in ähnlicher Form gemeinschaftlich, kollektiv, partizipativ denken und handeln. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Haltung, eine Herangehensweise, die für junge Menschen heute extrem interessant ist, weil es ja im Grunde um die großen Fragen geht, wie wollen wir künftig unser gemeinsames Leben organisieren, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir nicht mehr nur als Individuen, sondern auch in der Gemeinschaft uns organisieren.
Ruang Rupa hat ja auch noch eine spannende Entscheidung getroffen, denn neben dem Zentrum von Kassel wird auf der Documenta vor allem der Osten der Stadt bespielt. Und Frau Schaumann, erklären Sie doch mal bitte, was ist denn das für eine Gegend?
Es ist eigentlich so ein klassischer, wie soll ich sagen, Arbeiterbereich, wo so diese Industrie, aber auch kleinere Firmen untergekommen sind. Es ist aber auch noch bäuerlich Fachwerk vorhanden. Also so ein bisschen ist das so ein Bereich, in dem man wie in so einem Geschichtsbuch die Entwicklung Kassels jenseits des Flusses ablesen kann.
Klingt spannend, aber irgendwie auch nicht so nach der Ecke von Kassel, wo sonst große Kunst zu finden ist. Was war denn die Idee dahinter?
Nicht nur zu kommen und zu gucken, wo finde ich denn jetzt den schönsten weißen Ort für meine Kunst, sondern sich tatsächlich intensiv mit der Stadt zu beschäftigen, die Menschen, die hier leben, einzuladen, zu zeigen, welche Orte für sie besonders wichtig sind. Und vor diesem Hintergrund hat Ruang Rupa jetzt auch das Augenmerk auf den Osten von Kassel geworfen, also jenseits der Fulda, der sonst nicht so im Fokus der Öffentlichkeit liegt, aber eben festgestellt, dass Menschen in Kassel das auch als einen wichtigen Ort für sich begreifen und dementsprechend sich jetzt auch sehr freuen, dass mit dem Hallenbad Ost, mit Hübner, dem früheren Firmengelände und voraussichtlich auch der Kunigundeskirche an dieser Stelle einfach nochmal ein ganz anderer Aspekt von Kassel in den Mittelpunkt trifft.
Danke für diesen spannenden Ausblick auf die nächste Documenta, Frau Schaumann. Wir sind extrem gespannt, wie sie Kassel verändern wird, denn das ist bislang ja immer so gewesen. Ne? Von jeder Documenta ist etwas geblieben hier in der Stadt. Es gibt viele Außenkunstwerke, die hier auf den Plätzen oder in den Parks oder auch mitten in der Stadt zu finden sind.
Ja, wir schreiben euch in unsere Shownotes nochmal einen Link. Da findet ihr dann wirklich zu allen Außenkunstwerken nochmal mehr Informationen und natürlich auch, wo ihr euch die hier in Kassel anschauen könnt. Das sind ja die 7000 Eichen drunter, die Josef Beuys hier in den 80ern gepflanzt hat. Aber zum Beispiel auch der Obelisk, der seit der letzten Documenta am Florentiner Platz hier in der Treppenstraße steht, als Symbol für die Flüchtlingskrise. Und ja, all diese Kunstwerke, die prägen Kassel. Und genau damit gelingt der Documenta auch das, was sich ihr Gründer, der Kunstprofessor Arnold Bode in den 50er Jahren ja vorgenommen hatte, ne? Dieser Stadt, die im Krieg so zerstört worden war und so, ja, so mit ihrem Fachwerkzentrum so einen wichtigen Teil ihrer Identität verloren hat, durch die Kunst dann wieder eine neue Identität zu geben.
Und heute ist Kassel, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Stadt, die nach Berlin die zweithöchste Museumsdichte in Deutschland hat, also gemessen an der Einwohnerzahl. Es gibt also wirklich, wirklich viele spannende Häuser. Wir kommen jetzt auf dieser Kopfreise, ne? Wir haben ja uns nur ein Wochenende vorgenommen, nicht zu allen hin. Aber wir stellen euch auch zu vielen anderen spannenden Häusern noch die Links in die Shownotes. Und jetzt müssen wir doch mal eine kleine Pause machen nach diesem Kunstwalk und gehen dafür mal kurz zurück zum Friedrichsplatz.
Ja, in Kassel ist es doch irgendwie eh so, oder? Alle Wege scheinen zum Friedrichsplatz zu führen.
Ja, und vielleicht schauen wir uns den auch noch mal einen Moment lang an. Aus zwei ganz gemütlichen roten Ledersesseln direkt an der Fensterfront im ersten Stock des Cafés Salotto 1828. Was meinst du?
Das klingt herrlich. Du kannst uns die ja schon mal reservieren. Die sind nämlich immer heiß begehrt, diese zwei Sessel. Und ich hole uns dann unten einfach noch mal schnell zwei von diesen extra liebevoll belegten Broten. Nimmst du auch eins mit Grillgemüse?
Ja, sehr gerne. Und ich genieße dann schon mal diesen echten Luxusblick auf den Friedrichsplatz.
Ja, ich bin sofort bei dir. Das ist ja tatsächlich so eine Art Doppelaussicht von hier oben, ne? Also erstmal dieser wirklich pompös große Friedrichsplatz und dann dahinter noch, ja, der Blick auf die Autofahrer nennen das ja immer so schön die Kasseler Berge. Also, ne, dieses Mittelgebirge hier im Fuldatal. Und diesen Weitblick, den hat man schon damals im 18. Jahrhundert zu schätzen gewusst. Der Platz hier, der wurde nämlich ja so etwa gleichzeitig wie das Friderizianum angelegt. Man hat darauf geachtet, die Südostseite gezielt nicht zu bauen, um eben diese Sichtachse in die Berge freizuhalten.
Natürlich hatte immer mal irgendein Bürgermeister oder ein anderes Stadtoberhaupt kurzzeitig die Idee, hier doch zu bauen. Das ist ja schließlich eine 1A-Lage, ne? Auf der einen Seite der Friedrichsplatz, auf der anderen dieser Blick. Aber die Stadt hat es geschafft, diese Sichtachse zu erhalten. Und wenn wir jetzt nach unserem Mittagessen im Salotto mal so darauf zulaufen, dann sehen wir, sie hat sich diesen Blick sogar rahmen lassen.
Ja, und wie, ne? 14 mal gute 16 Meter sind die Maße dieses Stahlrahmens. Und der wirkt so ein bisschen, als würde er in der Luft hängen. Ist in den 70ern zur sechsten Documenta aufgebaut worden. Und auf eine Art ein besonders realistisches Landschaftsgemälde.
Ja, also ich glaube, realistischer geht's kaum, ne? Das ist die Realität. Was man beim Blick durch diesen Rahmen auf die Hügel in der Ferne fast übersieht, ist der Park, der einem hier wiederum direkt zu Füßen liegt. Das ist die Karlsaue. Und die ist wirklich groß und sozusagen sowas wie die grüne Lunge der Südstadt, die hier hinter dem Zentrum beginnt. Wir müssen jetzt nur ein paar Stufen runter und dann sind wir auch schon da. Und die Karlsaue, die spielt auch wieder so kasseltypisch mit Kontrasten. Also hier eine barocke Orangerie, ganz in der Nähe der Pinonebaum.
Ja, das ist noch so ein Dokumentarkunstwerk, ne? Diesmal aus dem Jahr 2012.
Ja, und eins, das man echt erst auf den zweiten Blick erkennt. Das macht es auch so spannend, finde ich. Erst denkt man, ja, da steht halt ein kahler Baum auf der Wiese. Und dann wundert man sich, warum ist denn da ein Findling in der Krone? Und wenn man dann näher rangeht, dann erkennt man, dieser ganze Baum ist eine Bronzeskulptur.
Ja, es ist echt ein ganz, ganz cooler Mix hier im Park. Das stimmt. Die barocke Parkanlage einerseits, dann die Fulda, die hier so längs fließt, dazwischen Kunst. Und wer noch mehr Natur braucht, der kann einfach die Fulda überqueren und gleich dahinter ist dann die Fuldaaue.
Ja, da kann man dann auch wunderbar spazieren gehen. Da wird es ein bisschen wilder, ein bisschen ursprünglicher auch. Und das ist auch noch was Besonderes, finde ich, an Kassel, dass es nämlich wirklich viel, viel und auch weitläufiges Grün gibt hier in der Stadt.
Wir können ja mal so ein bisschen kreuz und quer hier laufen und wenn wir uns dabei so Richtung Südwest orientieren, dann kommen wir am Ende bei einem Museum raus, das ich mir echt jetzt gern nochmal anschauen würde heute.
Naja, ein Museum, sagst du, eigentlich liegen da ja gleich zwei wirklich tolle Häuser. Einmal die Grimmwelt und dann das Museum für Sepulkralkultur. Für Tod und Sterben, die liegen hier gleich nebeneinander.
Ja, und dieses Museum für Sepulkralkultur, das ist, finde ich, tatsächlich schon auch besonders spannend, ne? Also, ja, wie du sagst, Tod, Sterben, Bestattung, Trauer. Also solche Themen mal ins Zentrum zu rücken, dem ganzes Museum zu widmen. Schon sehr mutig und sehr, sehr sehenswert. Aber da wir jetzt nur Zeit für ein Haus haben, wir beide, lenke ich uns doch mal in die Grimmwelt, denn die beiden Brüder, denen dieses Museum hier gewidmet ist, die sind einfach doch echt, ja, besonders eng mit Kassel verbunden.
Die Brüder Grimm. Ja, die beiden waren 12 und 13, als sie zu einer Tante nach Kassel zogen, um hier zur Schule zu gehen. Dann zum Studium haben sie die Stadt zwar wieder verlassen, aber sie kamen immer wieder nach Kassel zurück.
Ja, insgesamt haben sie so 30 Jahre vielleicht ihres Lebens hier verbracht. Und das ist ja auch nicht wirklich ein Wunder, ne, dass die Stadt ihnen ein Museum gewidmet hat, die Grimmwelt. Und in der geht es klar um ihre Märchen.
Ja, aber auch eine ganz erfrischende, angenehm moderne Art, finde ich. Ne? Wir können hier zum Beispiel durch eine künstliche Dornenhecke streifen. Da sind dann so Säulen voller grüner Plastikborsten und dazwischen flüstern oder rufen einen Märchenfiguren aus knallroten Lautsprechern was zu. Aber auch die Erklärung hier ist ganz schön, dass nämlich eigentlich alle Märchen etwas erzählen über den Aufbruch der Kinder aus der Familie in die Gesellschaft. Dass auf diesem Weg Gefahren auf sie warten, Herausforderungen, ja, aber dass diese Heldinnen und Helden daran auch wachsen, ne? Das Leben üben quasi.
Ja, das stimmt. Märchen erzählen ja echt immer viel über das Leben, ne? Und wahrscheinlich lesen wir die auch deswegen heute noch so gerne unseren Kindern vor, auch wenn ich mich manchmal so ein bisschen wundere über die Rollen in diesen Märchen. Die
Prinzessin?
Die Prinzessin, genau, die dann, ach, eigentlich ja in Wahrheit nur heiraten und gefallen wollen, das... Der Teil ist schon so ein bisschen veraltet, angestaubt, aber die Themen der Märchen, die dem immer so zugrunde liegen, die sind irgendwie schon echt zeitlos. Und ja, das sind ja noch so Fragen, die wir uns eigentlich heute genauso stellen wie zur Zeit der Brüder Grimm.
Das stimmt. Und das Happy End, das hätte man gern.
Ja, auf das hofft man immer. Ja.
Was ich aber hier in der Grimmwelt mindestens genauso spannend finde wie die Märchen, das ist die Ausstellung zu dem Wörterbuch, an dem die Brüder Grimm ab 1838 gearbeitet haben. Das war so wirklich ihr Herzensprojekt.
Ja, und was für ein Projekt, ne? Also dieses Wörterbuch, das wurde 1961 fertiggestellt, also nach 123 Jahren.
Ja, da waren die beiden dann schon nicht mehr unter den Lebenden und auch viele andere nicht, die für das deutsche Wörterbuch nach Wörtern gesucht, sie aufgeschrieben und erklärt haben. Das Wörterbuch war dann aber eben fertig. Um die 320.000 Wörter umfasst es. 32 Bände wiegen zusammen 84 Kilo.
Boah, was ein Mammutprojekt, oder?
In der digitalen Welt zwar irgendwie verlieren sich solche Zahlen, aber es ist schon eindrücklich, ne?
Ist aber auch digitalisiert worden inzwischen. Und ja, die beiden, die hatten ja ursprünglich gedacht, sie würden das selber schaffen, ne? In, ach, mal eben 10 Jahren. Aber so kann man sich halt verschätzen.
Wie viel Arbeit das war, das sieht man hier auch ganz schön im Museum an den vielen Karteikarten mit der Schrift der beiden. Aber ein Exponat, das gefällt mir auch ganz gut, das zeigt nämlich auch, wie unterhaltsam so eine Arbeit zwischendurch sein kann. Und zwar ist das dieser interaktive Schimpfwörtertrichter hier. Guck mal, der geht so. Du rufst da ein Schimpfwort in irgendeinem deutschen Dialekt rein und heraus kommt dann zum Beispiel
Wasserkratzer,
Täuschenmaul,
Spinnenfresser,
Höhlenhund.
Was hast du da jetzt reingerufen?
Das verrate ich nicht. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Schimpfwörtertrichter. Aber irgendwann bekommt jemand anders dann mein Schimpfwort rausgerufen.
Eigentlich auch komisch, ne? So ein Schimpfwörtertrichter, die hätten doch genauso gut einen Komplimenttrichter machen können oder so. Aber du, ja, vielleicht kann man da mal alles loswerden, was man immer schon sagen wollte.
Anti-Aggressionstraining.
Sozusagen.
Im Museum.
Aber jetzt ist Schluss mit Schimpfwörtern. Wir gehen nämlich von der Grimmwelt direkt zum Abendessen. Das sind nur 10 Minuten zu Fuß von hier und das Restaurant, das wir uns heute ausgesucht haben, das ist, ja, kann echt so sagen, die derzeit angesagteste Adresse von Kassel. Also da werden wir vermutlich all unsere Gesprächspartner von heute wieder treffen. Da sollten wir uns benehmen, Katrin.
Das tun wir ohne Schimpfwörter. Und tatsächlich, man denkt hier auch nicht an Schimpfwörter, wenn man in dieses nette Restaurant in der Wilhelmshöher Allee kommt. Es heißt Mondi.
Und man hört es ja schon am Stimmengewirr hier im Hintergrund. Das Mondi, das ist echt jeden Abend voll. Das Restaurant, das hat zwar erst diesen Sommer aufgemacht, aber jetzt schon reichlich Stammkunden. Und das, obwohl man hier nicht mal aussuchen darf, was man isst.
Genau, das ist aber das Erfolgsrezept vom Mondi. Der Chef, Pelle Kossmann, der bietet jede Woche genau ein Menü an. Und das gibt's dann eben. Klar, wenn man jetzt Vegetarier ist oder irgendwelche Unverträglichkeiten hat, dann kann man das natürlich sagen und das wird dann auch beachtet. Aber ansonsten gibt's viele kleine, äußerst leckere Gänge, die man sich aber eben nicht selber zusammenstellen kann.
Ja, und genau deswegen, ne, weil es keine Extrawünsche gibt, kann das Team vom Mondi eben auch sehr, sehr zielgenau einkaufen. Sehr, sehr frische Zutaten und das Ganze ist dann auch noch super nachhaltig und sogar vergleichsweise günstig. Das Menü, das kostet nur 49 Euro. Warum ist euch das denn so wichtig, Pelle, dass das Menü bezahlbar bleibt?
Ich möchte ein Menü machen, was man sich leisten kann, was eben so nicht diese High-End-Marke knackt, so dass da sage ich muss da jetzt irgendwie mein Monatsgehalt hinbringen gefühlt, sondern dass es eben ein Laden ist, der so dadurch eine gewisse Inklusivität hat, dass wir eben auch ein gemischtes Klientel haben von jungen Pärchen, von Studenten, von Leuten, die kommen hier immer teilweise dann zweimal die Woche, weil die gehen einfach immer nur essen, so, die haben genug Geld, aber dass es eben nicht das ist, so, dass kein Laden für die oberen 10.000 ist.
Der Plan, der geht voll auf. Hier sitzen Freundinnen, Klicken, zwei ältere Herren, junges Pärchen, also alles echt wild gemischt und die, ja, wie viel waren das jetzt nochmal gleich? 9 Gänge? Die sind echt super, super lecker. Aber sag mal, Pelle, den Mietvertrag, den hast du im Dezember 2020 unterschrieben, mitten im zweiten Corona-Lockdown. Und dann hattet ihr hier ja erstmal monatelang noch eine Baustelle. Wie hast du das durchgehalten?
Da hatte ich extrem viel Hilfe von Freunden und Bekannten, die hier extrem harte Arbeit geleistet haben. Deswegen gibt es auch diese Wand, diese Wall of Fame, wenn man auf die Toilette geht im Restaurant, da stehen alle Leute drauf, die ja jemals irgendwas gemacht haben, weil ohne die ganzen Menschen wäre das einfach nicht möglich gewesen. So, mittlerweile bin ich ein bisschen gefasster. Als ich den Laden aufgemacht habe, musste ich am Anfang zweien.
Respekt, so viel Arbeit und das in dem Alter. Pelle Kossmann, der ist gerade 29 Jahre alt und kommt übrigens aus Kassel. Hier, sein Abitur hat er gegenüber gemacht, auf dem Gymnasium auf der anderen Straßenseite. Danach ist er dann als Koch in die Welt gezogen, nach London, Sydney, Melbourne. Ja, und irgendwann ist er dann ganz bewusst zurückgekommen in seine Heimatstadt.
Ja, man merkt ihm an, er ist ein echter Kasselaner. Ich habe nämlich gelernt, so heißen die Menschen, die hier geboren sind, die Zugezogenen, die nennt man Kasseler.
Vielleicht ist er sogar Kasseläner, Inka, denn so heißen die, deren Eltern schon hier in Kassel auf die Welt gekommen sind. Wie auch immer, wahrscheinlich ist an seinem Wunsch, wieder nach Kassel zurückzukommen, auch seine Freundin Theresa mit schuld. Die hat er zwischen diesen ganzen internationalen Stationen hier in Kassel kennengelernt. Und sie hat jetzt gleich neben dem Mondi ihren eigenen kleinen Töpferladen, ihr Atelier. Und auf ihrem Geschirr werden übrigens auch all die köstlichen Gänge hier im Restaurant serviert.
Ein richtig cooles, junges Powerpaar. Vielen Dank für den netten Abend bei euch im Mondi, Pelle. Und danke auch an das ganze Team. Das ist ja auch gerade so schön hier, ne, dass man bei der offenen Küche genau sehen kann, wie viel Liebe und Arbeit ihr alle hier in jeden Gang steckt. Wir beide, wir verabschieden uns jetzt für den Moment. Gleich sind wir wieder da. Und dann erwartet uns ein Sonntag mit Street Art und Bergpark.
In dieser kurzen Pause möchten wir euch unseren neuen Merian Scout über das Saarland vorstellen. Darin haben wir 200 Tipps gesammelt, von der coolsten Currywurstbude Saarbrückens über das Welterbe Völklinger Hütte bis hin zu Hotels, aus denen man eigentlich gar nicht wieder auschecken möchte.
Ja, und neben dem Scout haben wir außerdem vor kurzem auch noch eine eigene Podcast-Folge gemacht, bei der wir ein ganzes Wochenende im Kopf durch Saarland gereist sind. Also falls ihr die noch nicht kennt, hört sehr gerne mal rein. Mehr über den Merian Scout, über unseren Podcast, über das Saarland und natürlich auch über viele weitere Reiseziele findet ihr auf merian.de.
So, liebe Inka, an diesem Sonntagmorgen starten wir jetzt mal in einer anderen Ecke der Stadt, im Nordosten, und zwar im Schillerviertel. Klingt jetzt ganz gediegen poetisch, aber auf das Viertel selbst passt das eigentlich gar nicht so richtig, denn das Schillerviertel ist Kassels Multikulti-Gegend. Ne? In vielerlei Hinsicht geht es hier ganz lebendig, sehr bunt zu und das auch bei der Kunst.
Stimmt, auch hier stößt man direkt auf Kunst. An immer mehr Fassaden, da macht sich Street Art hier breit und losgestoßen hat es vor einigen Jahren eine Künstlergruppe namens Color Cubes, deren Motto lautet bunte Wände für Kassel.
Ja, und die haben richtig losgelegt. Ne? Als sie einmal angefangen haben, da kam immer mehr dazu. Mittlerweile sind 30 Großwände hier bemalt. Das ist wie so eine eigene Public Art Galerie. Es gibt einen eigenen Audioguide, der zu den Stationen führt und dann auch etwas mehr über die jeweiligen Street Art Kunstwerke erzählt. Den Link schreiben wir euch natürlich auch in unsere Shownotes.
Ja, und das ist echt eine super Inspiration, um hier einfach mal loszugehen. Aber was ich vor allem echt lustig finde, unterwegs, da entdeckt man natürlich dann auch noch immer mehr und auch immer neue Graffitis. Denn das ist ja das Schöne, ne, an so einer Szene wie hier, die so lebendig ist, dass eigentlich ständig neue Kunst dazukommt.
Und die prägt und verändert ja auch die Stadt, ne, wie ja auch die Dokumenta.
Ja, und das gehört ja auch zueinander, ne. Also zum Beispiel Color Cubes, die haben auch die Fassade hier vom Ruro-Haus, wo wir gestern waren, gestaltet.
Das hat echt was von einer Kunstrelais fast, wenn man hier so durch die Straßen läuft und sucht und guckt, wo man noch was Neues entdecken kann. Eigentlich eine wirklich schöne Art, sich diese Ecke von Kassel mal so zu erschließen, denn die ist ja eigentlich, wie auch der Osten, eher so ein traditionelles Industrie- und Arbeiterviertel. Hier im Norden, da liegt ja nicht nur das Schillerviertel, sondern auch die Gegend, die man hier so gern Nordholland nennt, rund um die Holländische Straße. Da gibt's übrigens auch die älteste Videothek der Welt, Inka.
Oh, Videothek. Allein das Wort, das ist ja schon so ein, löst schon so ein 80er-Jahre-Feeling aus. Wie alt ist denn die?
75 gegründet, also 1975. Und der erste Chef, der hat erst vor ein paar Jahren aufgehört mit über 80.
Wow, und da gibt's dann VHS-Kassetten, oder?
VHS, Inka. Es gibt sogar noch Super 8 hier. Also für die wahren Filmfans unter euch, schaut vorbei. Seit kurzem gibt es sogar ein ganz kleines Kino dort in der Videothek. Die Adresse, die schreiben wir euch in die Shownotes.
Okay, also immer mehr Kunst und Kultur im Norden der Stadt, im Schillerviertel und in Nordholland. Und ja, tatsächlich werden immer mehr alte Gebäude auch umgewidmet. Zum Beispiel der alte Schlachthof, der ist heute Kulturzentrum. Da gibt's vor allem Konzerte, aber auch mal Lesungen, Comedy-Debatten. Lohnt sich immer, da mal ins Programm zu gucken. Und auch der war übrigens schon Dokumentarschauplatz.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie so vieles hier in Kassel. Mittlerweile kommen viele Leute auch gern abends hierher nach Nordholland, denn am Pferdemarkt, da gibt's die mittlerweile beliebteste Brauerei der Stadt. Sie heißt das Steckenpferd und liegt in einer früheren Schlachterei. Es gibt dort richtig viele coole Craftbiere, eine eigene Bar, an der man die dann auch gleich probieren kann. Also echt ein super Tipp für eine abendliche Erkundung hier im nördlichen Kassel.
Ja, aber bei unserer Kopfreise, da ist ja gerade eher so späterer Sonntagvormittag. Und
Frühshoppen.
Ja, könnten wir machen, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, wir sind da eigentlich nicht so die Kandidatinnen für, oder? Und wir haben ja auch noch ein richtig großes Kassel-Highlight für uns, das wir uns extra für den Schluss aufgehoben haben, also als ja, finale Grande.
Genau. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Rede ist vom Bergpark Wilhelmshöhe, ne? Also UNESCO-Weltkulturerbe, berühmt, bekannt, beliebt, vor allem wegen seiner beeindruckenden Wasserspiele. Inka, ich vermute, wir beide werden Kassel erst heute Abend verlassen, ne? Denn diesen Park, den besucht man nicht mal so kurz eben zwischendurch, das ist wirklich ein Tagesausflug. Denn da ist ja eben nicht nur der Park, sondern auch noch das Schloss Wilhelmshöhe mit der Galerie Alte Meister.
Ja, stimmt. Und die ist auch nochmal bei all der zeitgenössischen Kunst, die es in Kassel gibt, ein echtes Highlight. Zum Glück für Kassel gab es einen Landgraf, der großer Fan der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts war. Und so hat die Galerie nicht nur Bilder von Rubens oder Dürer, sondern auch eine besonders große Sammlung an Rembrandts.
Ja, total eindrucksvoll. Vor allem der Jakobssegen, ne? Der gilt ja als Meisterstück unter Rembrandts späteren Werken. 1656 hat Rembrandt das Bild gemalt, da war er 50. Und man sieht darauf Jakob, der im Sterben liegt und der seine beiden Enkelsöhne segnet. Direkt neben Jakob sitzt sein Sohn Josef und das ist eine ganz innige Szene, wirklich.
Ja, aber was ich ganz lustig finde, das Bild, das ist ja in den 70ern bei einem Säureattentat beschädigt worden und danach, da musste es aufwendig restauriert werden. Und bei dieser Restaurierung, da hat man gesehen, in der ersten Fassung, da sitzt Josef, der Sohn, noch viel weiter weg am Fußende des Bettes. Und er ist dann Fassung für Fassung, die Rembrandt gemalt hat, immer näher an seinen Vater und an seine beiden Söhne gerückt. Und ja, diese Innigkeit, die kam quasi erst ganz am Ende eigentlich ins Bild.
Und wenn man sowas weiß, dann versteht man so ein Bild nochmal ganz anders, ne? Man sieht es ganz anders auch.
Ja, genau. Man überlegt so, was ist denn da der Hintergrund gewesen? Was hat Rembrandt sich dabei gedacht? Also ja, eine tolle Sammlung und du hast völlig recht. Für die alten Meister, das Schloss, den ganzen Bergpark, da sollten wir uns echt ein bisschen Zeit nehmen.
Machen wir auch einfach. Dann verlassen wir Kassel halt erst abends. Der ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe, der ist ja direkt um die Ecke. Und ja, da haben wir es dann nicht weit. Umso mehr Zeit haben wir jetzt noch für die Wasserspiele und die sind gigantisch, kann man sagen, oder?
Ja, komm, dann nichts wie hin. Und wir starten bei so einem Superlative-Park einfach, ja, vielleicht mal da, wo es besonders gigantisch ist, nämlich bei der großen Fontäne. Und groß, das heißt hier 55 Meter, das ist mehr als doppelt so hoch wie die Fontäne von Westsal.
Genau das war dem Initiator dieser Wasserspiele natürlich auch wirklich wichtig, ne? Denn Landgraf Karl, der wollte im 17. Jahrhundert unbedingt seinen damaligen Widersacher in Frankreich übertrumpfen. Das war Ludwig XIV., also der Sonnenkönig. Und dessen Fontäne in Versailles, die war mit 27 Metern die höchste ihrer Zeit. Und Karl gab alles, um nochmal ordentlich einen draufzulegen.
Ja, wer hat die höchste? Aber du, Karl hatte ja auch, anders als Ludwig XIV., einen Berg vor der Tür und von dem stürzt natürlich das Wasser mit einer ganz anderen Wucht hinab. Und dazu kam dann auch noch ja so eine ganz spezielle Pumpe, die hat man ziemlich frisch entwickelt, eigentlich um hessische Bergwerke zu entwässern. Aber wenn man beides zusammengenommen hat, Berg und Pumpe, fertig war die Superfontäne.
Naja, okay, ich glaube, das hast du jetzt sehr verkürzt geschildert. So ein bisschen war es wahrscheinlich nicht. Karl und sein italienischer Baumeister, die haben schon ganz schön an diesem Projekt getüftelt, aber sie haben es hingekriegt. Am Ende hatten sie diese Fontäne mit dieser gewaltigen Höhe 1:0 gegen Versailles.
Und dazu ließ Karl dann auch noch diese Figur hier auf der höchsten Stelle des Bergparks aufstellen, wenn man schon mal einen Berg hat, ne? Dann kann doch auch noch Herkules da drauf. Gute 8 Meter ist Herkules groß und damit wirklich weithin sichtbar. Klar, dass der mittlerweile das Wahrzeichen für die ganze Stadt ist. In der Karlsaue, wo wir gestern schon unterwegs waren, da ist übrigens auch eine Spitzhacke im Boden, die er angeblich geworfen haben soll auf die Entfernung.
Das ist ein Dokumentarkunstwerk wieder, ne?
Das ist ein Dokumentarkunstwerk, genau.
Aber das machen die schon wirklich gut, wie die so hier ihre alten Schätze mit neuen Konzepten in Beziehung setzen. Das macht wirklich Spaß.
Genau, und das spiegelt sich tatsächlich auch, ne? Man sieht diese Spitzhacke und denkt so, hä, wo kommt die denn jetzt her? Und wenn man dann die Geschichte hört, soll von Herkules geworfen werden sein, dann sieht man den auch in der Ferne.
Genau, aber im Bergpark selbst gibt es ja auch schon jede Menge Geschichten, ne? Also bei Herkules, da nehmen ja die Wasserspiele ihren Anfang und da ist dann mit der Zeit auch unter Karls Nachfolgern so ein richtiger Wasserparcours entstanden. Vorm Herkules-Denkmal, da stürzt das Wasser bergab in ein Becken, in dem liegt dann ein Riese unter Felsbrocken begraben.
Ja, und der speit wiederum Herkules eine Fontäne entgegen. Ja, du hast recht, das ist echt so ein richtiges kleines Wassertheater hier. Oder, na, klein ist eigentlich falsch, ne? Ein richtig großes Wassertheater. Und es geht ja auch immer so weiter, ne? Das Wasser, das sprudelt, stürzt, plätschert, manchmal auch einfach nur so vor sich hin, nimmt immer andere Formen an. Und oh, ich könnte mir das jetzt gut noch den restlichen Tag anschauen.
Ja, du, dann würde ich sagen, wir lassen doch diese Folge einfach mal im wahrsten Wortsinn ausplätschern.
Ja, und verabschieden uns von dieser Kopfreise durch Kassel mit Blick auf die Wasserspiele im Bergpark. In 14 Tagen geht's weiter. Da reisen wir in eine Stadt, ja, gute 300 Kilometer weiter südlich, nämlich nach Stuttgart.
Genau, dann geht's von Kassel in den Kessel und dann rauf und runter über die Steffele, dazu guten Wein. Und wir verzichten mal auf jede Art von schwäbischer Sparsamkeit, die wahrscheinlich sowieso nur Klischee ist, und werden die Tour so richtig auskosten. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, einen gemütlichen Herbst mit viel Ruhe und Muße, um Reisen zu planen, um euch inspirieren zu lassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.